Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose Comics, einem weiteren Podcast des seit Jahrzehnten Comics studierenden Thorsten und meiner Wenigkeit Björn.
Hallo.
Ein frohes neues Jahr wünschen wir. Wir schreiben das Jahr 2024 und es hält sich das Gerücht, dass wir nur Dinge lesen, wo wenigstens einer von uns das Produkt mag. Jetzt haben wir Blackwood vor uns und du, Thorsten, hast mehrfach zu Protokoll gegeben, dass du Schulcomics nicht magst. Und das recht nicht mit Magie. Dazu kommt, keiner von uns beiden hat das Ding vorher gelesen. Also, warum haben wir das Ding jetzt gelesen?
Weil es von Evan Dorkin ist. Also, es ist von Evan Dorkin und Veronica Fish. Aber ich bin großer Evan Dorkin-Fan. So großer Fan, dass ich mir, wenn es eine vernünftige Collection gibt, in der Regel die Sachen zulege, die er gemacht hat. Weil so unfassbar viele sind es jetzt nicht. Also, die er als Creator, mehr oder weniger Creator und Sachen gemacht hat. Also, die er nicht in Auftrag für irgendjemanden gemacht hat. Und dazu gehört ganz klar Blackwood, ja.
Und das allein hat jetzt gereicht dafür, dass du bereit bist, über unsere beiden Schatten zu springen, damit wir das dann lesen.
Ja, also das war mir dann egal. Ich wusste gar nicht, ehrlich gesagt, genau, worum es geht. Mhm. Und meine große Abneigung für alles Harry Potter-eske und in dem Fall Schulen und Magie, die hier ein großes Thema sind, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Aber wie gesagt, Evan Dorkin, der trumpft das alles, dass ich mir das zumindest mal angucke. Dazu kam natürlich, dass Dark Horse das in einer Library Edition veröffentlicht hat, also einem überformatigen Hardcover. Und da kann ich dann sowieso erst recht nicht Nein sagen.
Hübsch ist es, das Hardcover. Das kann man von vornherein schon mal sagen, ja.
Da drin enthalten sind beide bisherigen jeweils vier Hefte umfassenden Miniserien von Blackwood. Also Blackwood und Blackwood The Morning After, die im Abstand von 2 Jahren erschienen sind. Und bisher den kompletten Umfang von Blackwood umfasst. Das heißt, in der Library Edition bekommt man alles, was bisher erschienen ist.
Aber, was wir vielleicht schon vorwegnehmen können, wenn es nach der Story geht und der Art und Weise, wie das letzte Heft ausgeht, sollte man eigentlich hoffen, dass da noch was kommt. Aber bisher ist halt noch nichts gekommen.
Genau, es ist definitiv, das kann man wohl so sagen, so angelegt, dass da noch gut und gerne zumindest eine Miniserie oder wahrscheinlich um noch eine Library Edition, auf der ja auch eine 1 steht auf dem Rücken, zu füllen, dann 2 Miniserien noch folgen könnten. Derzeit sieht es nicht so aus. Ich komme später mal ein bisschen dazu der Geschichte, wie es dazu gekommen ist, dass Blackwood überhaupt erschienen ist. Dann wird das ein bisschen deutlicher.
Bevor wir zur Story kommen, erzähl uns doch mal, was Evan Dorkin so Tolles gemacht hat, dass du da so ein Fan von bist.
Evan Dorkin dürfte am bekanntesten, also das ist schwierig immer zu sagen, ne? Warum ist jemand bekannt? Sein vielleicht wichtigstes Werk oder was ihn auf die Comic-Landkarte gebracht hat, ist Milk and Cheese. Das ein sehr undergroundiges, auch gewalttätiges, übertriebenes Humor-Comic ist. Die Tagline, also es ist eigentlich ein Pun. Das ganze Comic basiert auf einem Pun, nämlich Milk and Cheese if dairy products gone bad. Also das heißt, wenn Milch und Käse schlecht werden. Und die sind halt schlecht im Sinne von, es sind schlechte, naja, es sind ja keine Menschen, es sind Milchprodukte, aber es sind böse, schlechte Charakter. Und das ist der ganze Pun, der dahinter steckt. Aus dem hat Dorkin so mehrere Hefte rausquetschen können. Eine Reihe von One-Shots, die es auch schön gesammelt in einem Hardcover bei Dark Horse gibt.
Auch preisgünstiger in dem Softcover.
Das mag sein, da bist du der immer nachguckt. Ich habe ihm gesagt, man weiß ja natürlich nie, woher man die Künstler kennt. Was Dorkin auch gemacht hat, ist die Comic-Version von Bill und Ted's Excellent Adventure. Das ist natürlich eine sehr bekannte Filmserie. Da könnte es natürlich sein, dass man Dorkin auch daher kennt. Davon hat Dorkin den zweiten Film als Comic adaptiert und dann die Geschichte weitergesponnen und hat quasi eine kurze Ongoing davon geschaffen und neue Abenteuer von Bill und Ted erzählt. Das hat er geschrieben und auch gezeichnet. Des Weiteren gehört zu dem Werk von Dorkin Dork. Das sind so One-Pager oder auch nur so Strips, Humor-Comics. Meistens düster, satirisch, teilweise ein bisschen depressiv. Da gibt es auch eine Collection bei Dark Horse. Was er dann noch gemacht hat, ist The Eltingwell Club. Das ist eine Reihe, die ist eine Art Abrechnung mit Comic-Nerds oder generell mit Nerds. Also mit den typischen Convention-Gehern, Toysammlern, Comic-Collectern.
Das hat er doch in Milk and Cheese schon gemacht.
darauf kommt er immer wieder zurück. Ja, Dorkin hat ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Comic-Szene, ist da sehr offen und nimmt da kein Blatt vor den Mund, wirkt auch immer sehr zynisch und auch zunehmend desillusioniert. Und während da beim Milk and Cheese da immer so ein, ja, so Seitenhiebe drin hat und so, widmet sich der Eltingville Club tatsächlich Figuren quasi aus dieser Szene. Es ist so eine Art, ich will nicht sagen böses Big Bang Theory, aber es setzt sich mit diesem Typus auseinander. Ein etwas anderes Werk von Dorkin ist The Beast of Burden. Das gehört zu diesem klassischen, im Comic auch weit verbreiteten Trope dieser Supernatural Investigators, also sowas wie Hellboy. Figuren, die sich mit dem Übernatürlichen beschäftigen, aber der Kniff dabei ist, dass es sich hierbei um Tiere und um Hunde handelt, die das machen. Mhm. Das ist eine sehr schöne Serie, die, glaube ich, jetzt gerade nicht ganz in allen Bänden von Dark Horse erhältlich ist, aber prinzipiell auch ebenso in gesammelter Form, ja, erschienen ist.
Und für all das hat er insgesamt mittlerweile 7 Eisner Awards eingesammelt.
Genau. Dann macht er immer noch hier und da Cover. Er hat für Trickfilme gearbeitet und so. Wer Bock hat, kann Evan Dorkin bei Patreon folgen. Da gibt es schon irgendwie für einen ganz kleinen Betrag immer sehr häufige Updates mit sehr vielen Background-Informationen und richtig langen Texten zu seinem Comic-Schaffen und zu Dingen, die er als Comic-Schaffender erlebt hat. Das ist ziemlich spannend. Mhm. Ihr merkt, ich bin Fan.
Das ist auch gut so. Dann hast du wenigstens einen Grund gehabt, das zu lesen.
Hast du denn Berührungspunkte gehabt schon mit Dorkin?
Ich habe tatsächlich dieses Jahr erst das Gesamtschaffen im Bereich Milk and Cheese gelesen, nachdem ich da ja Mitte der 90er schon mal leichte Berührungspunkte mit hatte, aber diesmal dann ganz. Hab dann auch sehr schnell festgestellt, ähnlich wie wir das bei Lobo schon gesagt hatten, das kann man nicht am Stück lesen über mehrere Bände hinweg. Das muss man in kleinen Dosen, wie du es genannt hast, genießen. Und Bill und Ted's natürlich. Da kam ja auch vorletztes Jahr, jemand kam jetzt auch eine Gesamtausgabe. Ja, das sind so meine Berührungspunkte mit ihm.
Nun geht es um Blackwood, eine Serie, die er zusammen mit Veronica Fish gezeichnet hat, die zusammen mit Andy Fish das Ganze hier gezeichnet hat. Willst du kurz zusammenfassen, worum es in Blackwood geht? Du bist der bessere Zusammenfasser, glaube ich.
Bei Blackwood ist jetzt das Problem.
Worum geht's eigentlich, ne?
Ich möchte ja nicht spoilern. Und da müssen wir jetzt ganz vage bleiben. Es geht um eine Gruppe von Studenten, die ganz neu mit einem Stipendium an dem Blackwood College ankommt und da relativ schnell feststellt, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht, dass da das Übernatürliche irgendwo die Finger mit dem Spiel hat. Und alle dieser Studenten haben auch selber eine Vergangenheit, die irgendwo mit dem Übernatürlichen zu tun hat. Aber es wird uns, und da geht im Prinzip mein Problem schon los, wenig darüber erzählt, was für Probleme die Studenten haben. Man hat also keine Identifikationsperson in der Serie, sondern guckt halt den Studenten von außen so ein bisschen zu, wie sie das alles erleben und das eine oder andere dann auch versuchen, in irgendeiner Form zu beheben.
Es ist schwer zu sagen, worum es eigentlich geht oder was das Setting ist von Blackwood, weil es ein sehr, ja, ich finde schon ein sehr ansprechendes Konzept ist, aber auch ein bisschen so ein fahriges Konzept. Also man kann nicht das irgendwie so in einem Satz zusammenfassen. Es hat was super Übernatürliches. Es hat aber auch diesen typischen Dorkin, naja, ich will nicht sagen diesen typischen Dorkin-Humor, aber es hat diese Dorkin-Dialoge und diese Charakter, die alle so ein bisschen snarky sind und so ein bisschen zynisch und so ein bisschen flapsig. Es hat so einen leichten Scooby-Doo-Vibe, finde ich.
Ja, aber ohne, dass die Charaktere sich verstehen.
Genau.
Dadurch, dass wir nichts erfahren darüber, was so die Hintergründe der Charaktere sind, erfahren auch die anderen Studenten von dem jeweils anderen Studenten nicht, warum sie jetzt eigentlich da sind oder was jetzt möglicherweise ein Problem sein könnte oder was deren Erfahrungen im Bereich des Übernatürlichen sind. Und wo du jetzt gerade sagst, so dieses Snarkige haben sie zueinander. Sie verstehen sich selber nicht sonderlich gut und sind mehr so, ja, wir müssen jetzt halt hier irgendwie zusammenarbeiten. Gibt einen Grund, warum sie zusammenarbeiten müssen, aber sie tun es halt nicht aus eigenen Stücken. Und sie geben sich auch keine Mühe, jetzt irgendwie Freunde zu werden.
Genau.
Und das hat es für mich schwierig gemacht, in diese Geschichte reinzukommen. Weil in so einem Setting hätte ich jetzt erwartet, oder wäre der normale Weg, man sagt, hier ist irgendwie Charakter A, Charakter B, das sind die Identifikationspersonen, über die erfahren wir wegen durch Rückblende, wie die da hingekommen sind und warum. Und dann sieht man so ein bisschen, ich sag mal, durch die Augen oder mit dieser Person, was da abgeht. Und das fehlt hier.
Genau, das ist das klassische Vorgehen und das ist der Grund, warum das klassische Vorgehen hat, ist, weil es halt gut funktioniert. Vor allen Dingen, wenn man in eine Geschichte und in eine neue Reihe einführen will. Und das funktioniert hier nicht so gut. Du hast eben gesagt, ich hatte so ein bisschen Probleme, da reinzukommen. Und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen, weil wir sehen das beide sehr ähnlich, dass hier was versucht worden ist und dass die Prämisse im Prinzip gut ist, finde ich, und die Idee, die dahinter steckt und das Potenzial, was da drin steckt. Aber gerade in der ersten von den beiden Miniserien geht das Ganze nicht auf, weil Dorkin hier einfach zu viel gewollt hat. Er hat einmal, wie du schon gesagt hast, diese ganzen Studenten, deren Vergangenheit als Geheimnis aufgebaut. Dann hat er noch, was es mit Blackwood auf sich hat, als Geheimnis aufgebaut. Also mit diesem College. Mhm. Dann findet da drin, und weil das ist ja nur das Setting, es sind ja diese Studenten mit geheimnisvoller Vergangenheit in einer geheimnisvollen Uni. Und das hat dann nochmal selber eine Handlung. Also da geht es nochmal um den Schulleiter, der besessen wird. Und das hat auch nochmal eine Backstory. Und dann gibt es auch nochmal einen Antagonisten, wo man auch erstmal nicht weiß, was mit dem los ist. Und das Ganze in 4 Ausgaben, also ursprünglich in 4 Heften. Hm. Und das geht einfach nicht auf, weil du als Leser hin und her gerissen wirst. Du kannst dich auf keines dieser Geheimnisse einlassen, weil immer schon das nächste Geheimnis kommt und du gar nicht weißt, worauf soll ich mich jetzt fokussieren? Worum geht die Story? Was soll ich jetzt als Leser rausfinden beim Lesen? Was mit den Studenten los ist? Spoiler, nein, das sollst du nicht rausfinden. Was mit dem Schulleiter los ist? Was mit der Schule los ist? Wer der Antagonist ist? Und darin zerreißt es halt leider diese erste Miniserie. Teilweise auch leider die zweite Miniserie ein bisschen.
Ja. Der Leser hat auch gar keine Chance, irgendwas rauszufinden, weil damit der Leser was rausfindet, müsste einer der Charaktere was rausfinden. Und das, was die Charaktere rausfinden, beschränkt sich auf eine Sache, die dann im letzten Heft eingeworfen wird. Somit aber, was war denn mit? Und da im Anschluss wird dann plötzlich von einer Figur die ganze Rahmenhandlung oder die ganze Backstory dann in der Rückblende erzählt.
Das wird dann einfach abgespult, ja.
Genau, und da wird dann abgespult, was eigentlich passiert ist und warum das eigentlich so ist. Und man hat auf dem Weg dahin keinerlei Chance, irgendwie Ansätze davon zu erhaschen oder sowas. Das ist also sehr, sehr seltsam erzählt. Das ist irgendwie ein bisschen unbefriedigend gewesen.
Und dadurch, dass es so viele Baustellen gibt, gab es keine Zeit, sich so lange mit den einzelnen Geheimnissen, sage ich es einfach mal, zu befassen, dass du dich tatsächlich gefragt hast, was ist da eigentlich los? Weil du wirst bombardiert mit Ereignissen und dann werden diese Ereignisse teilweise, also zumindest die Kernhandlung, aufgelöst. Und statt als Leser diesen Aha-Effekt zu haben, dass du sagst, ach so, deswegen ist das passiert, so ging es zumindest mir, stehst du nur da und sagst, ach so, ja, ich habe mich das gar nicht gefragt, weil ich bin gar nicht dazu gekommen, mich das zu fragen vor lauter Dingen, die passiert sind. Also es geht halt, ohne das großartig zu spoilern, weil wer immer das anfängt zu lesen, wird das relativ schnell erkennen. Es geht im Kern um die Vergangenheit des Schulleiters. Und da aber so viele verschiedene Dinge noch passieren, fragt man sich gar nicht, also man merkt gar nicht, dass es darum geht, um die Vergangenheit des Schulleiters. Hm. Weil man ist immer noch so ein bisschen, also ich zumindest war so ein bisschen auf der Schiene, was ist eigentlich mit den Studenten, was ist eigentlich mit der Schule, und das wird alles so angedeutet und so, man versteht dann auch irgendwann dieses ganze Konzept und dann wird dir vor den Latz geknallt, ach übrigens, das war die Story.
Mhm. Ja.
Und dann ist es schon vorbei und du wusstest gar nicht, dass es darum eigentlich geht. Das ist mein Problem, was ich damit habe. Jetzt funktioniert das, also zumindest im Vorgespräch hast du gesagt, du siehst das ein bisschen anders, finde ich in der zweiten Miniserie besser, weil die Dynamik der Studenten da schon so ein bisschen geklärt ist und diese ganze Handlung und der Antagonist alles ein bisschen klarer ist. Man hat das mit der Schule akzeptiert, wie die funktioniert, dass das so eine Schule ja für übernatürliches, arkane Künste ist. Hexerei, also das ist alles auch so ein bisschen vage, Dämonenbeschwörung, also das alles in einem Topf so ein bisschen. Und dass die Studenten auch damit zu tun haben und dass das in ihrem Leben vorher schon eine Rolle gespielt hat, das ist auch mehr oder weniger etabliert, wird auch nicht zu Ende erzählt, also wird nicht auserklärt, was mit den einzelnen Figuren ist. Man weiß halt einfach nur diesen Status. Und dann kann sich diese zweite Miniserie eher auf ihre eigentliche Handlung fokussieren. Und ich finde, das hat für mich besser funktioniert und hat es eigentlich so richtig schade gemacht, dass es nicht im Ganzen funktioniert. Weil da habe ich dann gerafft, so, ach, das wollt ihr? Das wollen die eigentlich erzählen? Schade, dass das jetzt in den ersten vier Heften so in die Hose gegangen ist, weil die fehlen dir jetzt so. Dir fehlen die ersten vier Hefte und dir fehlen irgendwie auch noch weitere vier Hefte.
Mindestens.
Ja, mindestens. Also wenn das Ende von Blackwood sein sollte, dann ist das alles sehr unfertig.
Ja.
Dadurch, dass, wie gesagt, die ersten vier mehr oder weniger verbaselt worden sind. Und naja, es endet ja, ich will nicht sagen auf dem Cliffhanger, aber es endet zumindest offen, mit offenen Fragen. Und das Versprechen, was diese Serie gibt, oder die Idee dieser Serie, nachdem ich die jetzt gerafft habe, leider erst in der zweiten Miniserie, finde ich total vielversprechend. Ich mag die Dynamik zwischen den Figuren, ich mag dieses Ironische und dass es hier auch wirklich um Horror teilweise und Splatter geht, aber trotzdem das Ganze einen gewissen Humor hat, aber dann wiederum keine Parodie ist, sondern auch so eine gewisse Leichtigkeit hat. Das alles mag ich sehr, aber ich wünschte, es käme halt dann in den Storys auch noch mehr zur Geltung. Und ich würde einfach noch mehr in diese Storys eintauchen können und nicht bloß das als Konzept mögen.
Ich lasse den Komparativ besser, lasse ich gelten. Es funktioniert besser als der erste Teil, aber meiner Ansicht nach auch nicht gut. Aus dem einfachen Grund, weil viele Fragen im ersten Teil offen geblieben sind und sich der zweite Teil direkt drum schert, was dann Fragen offen ist und ganz neue Baustellen aufmacht und nichts von den alten Sachen klärt. Und der Antagonist, der auftaucht, du sagst ja, ist klar, was sie machen ja auch mehr so ein Geheimnis darum, wer ist es jetzt? Und der Kontext dieses Antagonisten wird auch nur zwischendurch in ein oder zwei Paneln kurz vorher einmal erwähnt, bevor es dann fast schon zum Showdown kommt. Die haben, glaube ich, mehr Zeit darauf verbracht, wie die Schüler im Dorf 106 Gegenstände kaufen, ohne da jetzt spoilern zu wollen, als irgendwie auf diesen Antagonisten einzugehen, bis halt dann irgendwann der Showdown kommt.
Ja.
Also auch da, man weiß nicht, worum es geht.
Ich habe mich, glaube ich, da nicht richtig ausgedrückt oder missverständlich. Der Antagonist ist auch kein starker Antagonist, aber die Story an sich ist klarer. Du wirst besser durch die Story geführt. Ja. Du wirst nicht so hin und her gerissen.
Ist ein bisschen geradliniger.
Die Problematik bleibt aber tatsächlich, dass die einzelnen Szenen auch im ersten Teil, aber vor allen Dingen auch im zweiten Teil besser sind als die Summe ihrer Teile. Also das heißt, es gibt super Szenen, finde ich. Es gibt diese Szene, wo die im Dorf sind und Bier kaufen wollen und sowas. Oder der eine will Bier kaufen und so. Ich finde das eine total super Szene. Ich finde, das sind glaubwürdige Figuren. Der Dialog macht Spaß. Es ist schön erzählt. Aber es hilft natürlich der Story nicht weiter. Ich glaube, Dorkin mag da so seine Figuren sehr und mag das Setting sehr und weiß nicht so 100%, was er da drin erzählen soll. Und diese eigentliche Handlung, die dann auch immer in beiden Miniserien in einem sehr actionreichen Showdown enden, das ist so nicht sein Fokus. Und das ist ein bisschen schade, weil das ist am Ende das, was dich dabei hält.
Ja.
Worum es eigentlich gehen sollte. Also es ist ein seltsames Ding. Und so kommt das halt auch bei mir an, dass ich das mag, was es sein könnte, aber es leider in der Ausführung halt das nicht hinbekommt.
Nachdem du vorgeschlagen hattest, dass wir diesen Band lesen, habe ich auch erstmal geschaut, was kann man darüber bei Dark Horse auf der Website überhaupt erfahren. Und habe dann halt auch erst das Setting gelesen. Und das war der Moment, wo mich das Ding eigentlich auch hatte, wo ich dachte, das Setting klingt super. Und ich hatte es dir auch gesagt im Vorgespräch, ich wollte das mögen. Alleine wegen des Settings, alleine wegen dessen, was ich erwartet habe, was da rauskommt und was es auch zum Teil halt dann hatte. Aber im Gesamtkonzept, allein dadurch, wie gesagt, dass man nicht so reinkommt, weil eigentlich alles ein Geheimnis ist. Ich habe nichts, woran ich mich festhalten kann, was mich irgendwie durch dieses Comic durchführt. Das hat es mir dann halt am Ende so ein bisschen vermiest. Ich musste beim Lesen so ein bisschen, hast du jetzt nicht gelesen, aber vielleicht der eine oder andere Zuhörer, an Gotham Academy denken, was ein ähnliches Setting hat, wo neue Schüler auf eine Schule kommen und da erstmal sich orientieren müssen, wo im Falle von Gotham Academy jetzt Mitschüler in einer Geheimgesellschaft versuchen, einen Geist zu fangen und dergleichen, wo der Hauptcharakter dann versucht, dahinter zu kommen und der ganzen Sache nachzugehen. Das hat am Ende irgendwie mehr von dem gehabt, was ich jetzt von Blackwood erwartet hätte, als Blackwood. Das war irgendwie vom Setup her besser geschrieben. Hatte aber jetzt bei weitem nicht den Anteil von Horror und zum Teil Gore, wie wir ihn jetzt hier haben. Da müssten wir dann auch nochmal aufs Artwork, glaube ich, eingehen.
Mir hat das Artwork von Veronica und Andy Fish sehr gut gefallen. Ich finde, das trifft diesen Ton dieser Serie, der ja ein sehr merkwürdiger Ton ist. Es sind Horrorelemente drin und es gibt abgetrennte Gliedmaßen und Leuten, denen das Fleisch vom Körper gefetzt wird. Aber ich habe auch eben Scooby-Doo erwähnt. Also es hat auch so ein bisschen diesen Abenteuercharakter.
Scooby-Doo ist für dich, steht für dich für Abenteuercharakter und nicht für Cartoon.
Nein, aber es sind ja Cartoon-Figuren, die ein Abenteuer jedes Folge erleben. Das meine ich
bei Scooby-Doo. Ich dachte, als du auf Scooby-Doo hinaus wolltest, wolltest du irgendwie auf Cartoon hinaus oder so vom Zeichenstil her, weil das ja doch...
Nein. Ich wollte auf dieses Gut, Spoiler-Alarm, bei Scooby-Doo ist es am Ende nie wirklich übernatürlich, sondern es ist immer irgendein Typ, der eine Maske aufhat und ein paar Tricks macht. Aber es geht ja immer um dieses Gruselige. Es geht um gruselige Häuser, es geht um Geister, ja. Es geht um irgendwelche Monster. So. Und das hat das hier auch nur. Hier geht es um echte, also Dämonen. Aber dass da so Jugendliche da in dieser Welt sind und versuchen da irgendwie diese Rätsel zu lösen. Also pro forma, ich weiß, die lösen sie nicht wirklich, aber das ist ja so diese Idee oder die Erwartungshaltung, die man hier hat. Und da passt dieser Zeichenstil gut zu, der schon nicht eben nicht cartoony ist wie Scooby-Doo, aber so eine gewisse Leichtigkeit hat. Und so ein gewisses, ja, so eine, kann man das sagen, eine Young Adult Optik? Also...
Ja, das wäre genau die Frage, die ich jetzt gehabt hätte. Was ist da eigentlich die Zielgruppe? Weil für mich ist das von der Zeichnung her so ein bisschen kein Fleisch, kein Fisch. Auf der einen Seite gibt es ein Panel, wo sehr wohl sehr deutlich mit Splatter gearbeitet wird. Aber halt dann auch wieder nicht so, dass ich sagen würde, das hat man jetzt absichtlich irgendwie herausgestellt. Das ist zwar Teil des Artworks, aber halt nicht der wichtige Teil des Artworks. Das wird, obwohl es deutlich gezeigt wird, immer noch so ein bisschen zurückgestellt.
Ja, es ist nicht extrem explizit, ne?
Ja. So als Splatter-Gore-Fan hätte ich mir dann an der einen oder anderen Stelle doch gewünscht, so, jetzt mach's doch mal richtig. Wenn du schon zeigst, hau wenigstens auf die Tube. Dann kann halt auch mal hier, weiß ich nicht, ein Körperteil, ne, schön wie bei Lobo zum Beispiel durch die Gegend fliegen oder ein Auge oder ein Stück Hirn irgendwie durch die Gegend fetzen oder so. Aber es ist halt alles mit, ja, ich sag mal, mit wenigen Strichen zum Teil und deswegen vielleicht nicht so ausgerendert, ausgezeichnet, wie ich mir das gewünscht hätte. Weil es halt, wie du sagst, so ein Young Adult, aber was ist Young Adult? 19 bis 22 oder was? Keine Ahnung. Also wir als alte Menschen sehen das vielleicht anders. Ist Young Adult irgendwie, weiß ich nicht, ab 19? Ich meine, Adult
suggeriert ja irgendwie
18 plus.
Ich habe keine Ahnung. So genau habe ich mir da über diesen Begriff gar nicht Gedanken gemacht. Aber sagen wir mal so, das ist im Prinzip, hat das was Jugendliches. Und der Zeichenstil passt dazu zu diesem Jugendlichen. Und ja, auch in den goring Elementen ist es nicht so, das, was du sagst. Die sind drin und man soll auch meinen, dass das einen gewissen Stellenwert hat in einer Serie, die sich so mit diesem Übernatürlichen beschäftigt. Aber es kommt nicht wirklich krass rüber. Obwohl es halt alles gezeigt wird, sorgt der Zeichenstil, das ist vielleicht das, was ich mit dieser Leichtigkeit dazu meine, dass das nicht wirklich krass ist, dass man sieht, was passiert. Also man sieht, dass da irgendwie hier nur die Haut fehlt und darunter das Fleisch verstümmelt ist. Aber es ist nicht so gezeichnet, dass es wirklich krass und explizit ist. Also es ist auch nicht zensiert, sondern einfach der Zeichenstil macht es so ein bisschen harmlos irgendwie. Du sagtest, wer ist die Zielgruppe dafür? Ja, ich würde das gut finden, wenn mich die eigentliche Geschichte... Nee, die eigentliche Geschichte ist auch gut, wenn die eigentliche Geschichte besser erzählt wäre.
Ja.
Ansonsten ist es natürlich klar, es setzt sich so ein bisschen zwischen die Stühle, ne? Also es ist so, es wirkt, als richtet sich an Jugendliche und dann hast du trotzdem einen zu hohen, ja, Gore-Faktor drin, als dass man guten Gewissens sagen kann, hier, du bist 12, lies das mal. Das ist zum Glück nicht mein Problem als Leser, dass ich mir überlegen muss, für wen ist das, aber es ist schon schwierig, für wen das wirklich ist.
So, ich habe das Problem natürlich schon, weil ich einen Sohn habe, der irgendwann in irgendeine Altersregion kommt, wo ich mich dann fragen muss, ist das jetzt für ihn oder nicht?
Ja.
Ne, selbst in Deutschland haben wir auf den Comics ja keine Altersfreigaben drauf. USK, FSK und dergleichen gibt es ja für Bücher nicht. Wenn ich mir solche Seiten angucken würde als Leseprobe, käme ich vielleicht, je nachdem, welche Seite man da gerade hat, aufgrund des Zeichenziels alleine auf die Idee, dass das was für Kinder sein könnte.
Aber auf dem Rücken steht ganz klein oben drüber Horror. Als Kategorie. Was halt auch nicht falsch ist. Und da hast du natürlich recht, ne? Das setzt sich natürlich ein bisschen zwischen die Stühle. Also ich habe im Vorgespräch schon gesagt, ich habe es jetzt nicht bereut, dass ich es gelesen habe, weil ich gerade auch in der zweiten Miniserie, The Morning After, auch diese Szenen fand ich echt schön und die Dialoge haben mir Spaß gemacht und die Dynamik zwischen diesen Figuren hat mir gefallen, aber richtig empfehlen, das zu lesen, kann man eigentlich auch nicht. Aus vielerlei Gründen.
Vor allem nicht, weil unklar ist, ob es dann noch weitergeht oder nicht.
Genau, das ist nämlich einer der Gründe. Der andere ist natürlich, dass man so schwer reinkommt und irgendwie nicht so richtig weiß, was man daraus machen soll. Und zugeben, ich bin natürlich auch Dorkin-Fan und ich mag das auch, wie er schreibt. Und das ist so ein gewisser Appeal für mich. Aber ich sehe natürlich auch objektiv, dass das jetzt, ja, dass das kein befriedigendes Leseerlebnis ist. So. Hm. Es ist witzig, weil es waren halt 2 Jahre zwischen den Miniserien. Obwohl die zweite Serie unmittelbar nach der ersten spielt. Dazu kommt noch, dass die zweite auch besser aussieht. Auch wenn die erste nicht schlecht aussieht, sieht die zweite noch ein bisschen besser aus. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, jetzt sind es 3 Jahre. Also die erste ist 2018 erschienen, die zweite 2020.
Wobei in der zweiten schon zwischen den Heften sehr viel Luft war.
Ja.
Heft 1 und 2 sind Februar, März rausgekommen damals. Die dritte Ausgabe im Mai und die vierte Ausgabe dann erst im September.
Also könnte man fast sagen, beinahe 21, jetzt 2 Jahre später. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass da noch was kommt. Aber es ist auch nichts angekündigt und es ist auch relativ unwahrscheinlich. Denn, und dann wollte ich so ein bisschen zu dieser Backstory kommen von Blackwood, das ist so ein Übergangsprojekt von Tolkien gewesen. Ja, ich bin ja immer der Erste, der immer sagt, ja, Creator-Owned ist halt Creator-Owned-Comics, musst du halt lesen. Das ist das, wo die Künstler ihr Herzblut reinschütten, im Gegensatz zu irgendwelchen Auftragsarbeiten, die sie vielleicht für Marvel, DC oder irgendwelche anderen Franchise-Comics machen. Aber der Beruf von Evan Dorkin ist natürlich Comic-Schaffender und auch Comic-Autor. Jetzt hatte er das vorher schon erwähnte Beasts of Burden mit den Haustieren, die übernatürliche Fälle aufklären, zusammen mit Jill Thompson gemacht. Und das ist auch überraschend erfolgreich gewesen. Also das lief richtig gut und das war ein Erfolg für Dorkin und auch Thompson. Jetzt kam es aus verschiedenen Gründen dazu, dass Jill Thompson nicht weitergearbeitet hat am nächsten Band Beast of Burden, beziehungsweise an der nächsten Ausgabe. Da ist es auch richtig zum Streit gekommen zwischen Dorkin und Thompson. Ich denke, das hatte bei Thompson persönliche Gründe, dass sie daran nicht weiterarbeiten konnte. Und für Dorkin, der ja wie gesagt relativ offen ist in seiner Einstellung, beziehungsweise in dem, was er sagt, so über wie Comics gemacht werden und über Comic-Szene und über andere Künstler und über seine Arbeit, hat er keinen Hehl daraus gemacht, dass das natürlich für ihn super schwierig war, dass er jetzt quasi was Erfolgreiches hatte und das jetzt nicht weiterlief, weil seine Zeichnerin da nicht weitergemacht hat. Aber er musste halt irgendwas machen. Er musste ja arbeiten, denn er lebt ja schließlich davon. Also hat er verschiedene Konzepte gepitcht, unter anderem an seinen ja mittlerweile Hausverlag Dark Horse. Und darunter war Blackwood. Die haben Blackwood akzeptiert. Es sollten eigentlich eine Miniserie mit 5 Heften werden. Dark Horse hat ihm aber nur 4 Hefte gegeben. Und da sehen wir schon, also da musste er das Konzept schon, hat er selber gesagt, ein bisschen ändern und zusammenstreichen und umbauen, sodass das halt in 4 Heften funktioniert. Und also ein 5. Heft hätte, würdest du auch sagen, dem wahrscheinlich auch gut getan.
Ja, da hätte man einiges von dem, was man jetzt auf der Strecke gelassen hat, noch mit einbauen können, ja.
Das ändert nichts am Ergebnis, aber das ist so ein bisschen Hintergrund, dass es vielleicht jetzt auch nicht Dorkins wichtigstes Projekt ist. Das ist, glaube ich, derzeit immer noch Beasts of Burden. Benjamin Dewey hat dann irgendwann das Zeichnen übernommen davon und dann ging Beasts of Burden auch weiter, was es natürlich noch unwahrscheinlicher macht, dass jetzt ja weitere Stories von Blackwood erscheinen.
Aber bei Beasts of Burden ist ja seit Ende 2021 auch nichts mehr gekommen, oder?
Nee, aber da würde ich jetzt eher sagen, wenn noch was kommt, dann kommt was von Beasts of Burden. Bevor jetzt was von Blackwood kommt. Also Blackwood war wirklich so ein Übergangsprojekt, so ein Zwischenprojekt. Gut, als Autor könntest du natürlich auch beides stemmen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie der Status aktuell von Beasts of Burden ist. Aber ich würde halt echt eher erwarten, dass dann davon noch was kommt, als dass jetzt Blackwood zwingend weitergeht. Gut, nichts ist so unbeständig und unberechenbar wie die Comic-Szene. Kann natürlich jederzeit sein, dass jetzt morgen irgendwie die nächste Miniserie von Blackwood angekündigt wird. Und ich würde mich wahrscheinlich sogar drüber freuen, weil ich, wie gesagt, das Konzept mag und dann vielleicht im dritten Anlauf erst vernünftig hin oder Ja, doch, ich denke mal, das Problem liegt hier bei Dorkin, also dass Dorkin das vernünftig hinbekommt und würde ihm dann nochmal als Fan natürlich eine Chance geben. Aber ich sehe es jetzt nicht. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass man die Serie nicht empfehlen kann zwingend.
Gesetzt im Fall, da kommt nochmal eine zweite Library Edition, wo jetzt nochmal irgendwie zwei Miniserien drin sind, würde ich mir die wahrscheinlich holen. Alleine deswegen, weil ich ja so ein Typ bin, der lieber Dinge komplett hat und auch sich ein abgerundetes Ende herbeisehnt. Und das würde ich mir dann also schon von einer weiteren Library Edition, die da jetzt da noch daneben steht, dann erhoffen. Aber bevor das nicht passiert, glaube ich auch, kann ich niemandem sagen, hier liest das mal. Weil, wie gesagt, das ist Ende offen. Es ist schwierig zu lesen, man kommt nicht richtig rein. Es ist unbefriedigend. Leider.
Genau, leider ist der springende Punkt. Ich glaube, es ist relativ klar geworden, dass es ein bisschen was ein Frustrierendes ist. Also mir wäre fast Evan Dorkin hin oder her lieber gewesen zu sagen, was ist das für ein Scheiß? Ne, als zu erkennen, dass das was Cooles hätte sein können, aber es leider nicht geklappt hat.
So ein bisschen wie bei Plastic.
Ja, wobei Plastic halt für dich funktioniert hat, ne? Aber ja, es ist ein bisschen wie bei Plastic auch für mich, ja. Also es macht ja auch wenig Sinn, sage ich jetzt mal, was zu besprechen. Gut, in dem Fall hatten wir uns entschieden, das zu besprechen, bevor wir es gelesen haben, aber was zu besprechen, wo man jetzt wirklich sagt, was ist das für ein Mist? So, da kannst du halt auch nicht wenig oder nicht viel zu sagen. Aber mir wäre eigentlich lieber gewesen, es wäre richtig gut. Das schon.
Ja, klar. Ja, gut. Das war es halt leider nicht. Aber damit haben wir dann auch mit dem Gerücht aufgeräumt, wenn es nach der Stormwatch-Folge nicht schon klar war, dass nicht all das, was wir lesen und besprechen, auch tatsächlich etwas ist, was uns gefällt.
Genau.
Nächste Folge geht es weiter mit Deathblow, wie versprochen. Und ich hoffe, dass ihr dann wieder zuhört.
Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Und macht den Daumen hoch oder bewertet irgendwie Punkte oder so, wie man das immer so sagt.
Ja.
In diesem Sinne. Dankeschön und tschüss.
Tschüss.